Beiz. Beiz und ein Bier. Hier ist der Coach-Stammtisch. Geschichten, Tipps und Tricks aus der Softwareentwicklung. Ein Bier lang. Mit Max.
Moin.
Und Nathan.
Moin.
Hallo und herzlich willkommen zur 88. 89. Folge vom Coach-Stammtisch.
Hallo Norbert.
Hallo Manfred. Wie geht's, wie steht's?
Kann ich klagen. Und selbst?
Gut.
Erstmal die Sachen hier. Ist ja alles Klimper hier.
Oh, sogar mit, du hast so einen Wein.
Ja.
Korkenzieher. Ja, da müssen wir dich aber mal irgendwie besser ausstatten, ne?
Ja.
Und das heißt, du hast gerade mal wieder kein Dosenbier aufgemacht.
Richtig.
Geht das überhaupt mit dem Korkenzieher? Sondern ein Flaschenkind-Bier.
Ich glaube schon.
Flaschenkinderbier. Das sieht nach Apfel aus. Apple.
Ja, das ist richtig. Das ist ein Apple Cider.
Ein Apple Cider? Das ist ja gar kein Bier.
Ein Dry Hopped Apple Cider. Mühls Seasonal Edition.
Okay.
Ich bin tatsächlich...
Und was trinkst du heute?
Ja. Genau das. Ich bin selber ziemlich überrascht, weil das steht schon eigentlich seit unserer letzten Aufnahme im Kühlschrank. Und so, normalerweise überleben solche Sachen das nicht unbedingt so lange bei mir im Kühlschrank.
Das ist richtig.
Aber tatsächlich hat es geschafft. Das kam aus, das habe ich mir in Mölin gekauft. Ob das jetzt irgendwie was mit der mit Mühls Seasonal Edition zu tun hat, weiß ich jetzt nicht, glaube ich nicht.
Ich erzähl gleich, warum ich lache.
Und da hat es einen Text drauf. Was sagt es denn hier? Wir haben die Nase voll, sagen unsere Cider-Tüftler und meinen damit nicht etwa, dass sie genug hätten, sondern das Aroma ihres Sommerciders. Gibt man ihm natürliche Hopfendolden? Was sind Hopfendolden?
Das sind diese Blüten. Hopfendinger ja. Halt.
Bei
Hopfendolden, ja.
Entfalten sich deren ganze Flora-Aromen in der Nase und geben ihm die gleiche bittersüße Note. Kalt servieren und man kriegt von Sommer und Cider nie genug.
Ja. Ich glaube, da trinke ich lieber ein Berliner Mädchen, weil ich halt Cider hasse.
Ja.
Außer Old Rosie und Black Dragon oder wie
der. Ja, aber dann
aber
das,
da muss,
muss man sich auch unten in der Tube kloppen.
Was?
Wir haben uns ein bisschen gekickt, glaube ich, damals. Keine Ahnung, irgendwelche Testosteron-gesteuerten Sachen.
Ich kann mich da tatsächlich nicht mehr dran erinnern.
Das glaube ich
ja. Ist ja auch nicht so wichtig.
Ich bin auch eher so der Birn-Cider-Typ, aber da gibt es tatsächlich nicht so viel von. Aber naja. Was gibt's bei dir? Ich habe gehört, es gibt Bier.
Ich hatte ja letztens was von Flässerbräu, so ein in einer der letzten Folgen war das so ein rot-schwarzes Etikett, ich weiß gar nicht mehr, was das war, irgendein Bier von Flässer. Das war die Kiezbrauerei von Oma Ecke.
Mhm.
Zweite Flasche, die ich mir dann oder die zweite Sorte davon, ich hatte mir zwei Sorten gekauft von denen, ist heute das Märzen. Und ich musste da gerade so drüber lachen, weil das ist so unprofessionell alles. Die haben da ein Etikett und da haben sie mit rotem Filzstift Märzen draufgeschrieben. Und wenn man mal genau hinguckt, ist hier ein Fingerabdruck davon, wo irgendjemand in diese rote Farbe von dem Filzstift getippt hat und dann den Finger aufs Etikett gedrückt hat. Außerdem steht da handschriftlich drauf, Alkoholgehalt 5,7 Volumenprozent. Und mindestens haltbar bis. Bei so Bierflaschen ist das ja häufig so an markiert. Also das steht nicht drauf, sondern ist dann halt so markiert.
Mhm.
An der Seite so ein bisschen ausgestanzt. Da hat irgendjemand die Jahreszahl handschriftlich ergänzt. Das ist so. Ich habe keine Ahnung, was mich da jetzt tatsächlich erwartet. Aber es ist so grundsympathisch. Die füllen einfach irgendein Bier ab, schreiben da drauf, was das ist. Vielleicht ist es auch einfach kein Märzen. Vielleicht hat es auch einfach 20% Alkohol. Ich weiß es nicht.
Das ist so abgelaufen. Du kennst dich mit abgelaufenem Bier ja auch sehr gut aus.
Das ist halt der nächste Verdacht. Das wäre dann halt 6.2022, wenn es stimmt. Aber ja. Oh Gott, es ist dunkel. Und es schäumt. Und es läuft über.
Es freut sich.
Ja. Habe ich hier Taschentücher? Ja, wische ich nachher ab, ist okay. Ja, also ich trinke heute ein Märzen, das sich freut.
Ist Märzen nicht eher so österreichisch angehaucht?
Darf ich das jetzt eigentlich vom Tisch lecken, so als erstes Probierding? Ich glaube, so komme ich schneller an das Bier ran.
Es wäre ganz... Ja, mach doch mal. Mach doch mal.
Ja, mach jetzt auch. Weil da ist halt schon irgendwie eine beachtliche Schaumkrone dran. Warte.
Die Nachteile des Podcasts. Oh ja.
Also es ist quasi ein halbes Glas Schaum, das ich jetzt vor mir stehen habe.
Aufi, leck, leck.
Das hatte ich auch noch nicht, dass mir so ein Bier so übergeschäumt ist.
Anfängerfehler.
Anfänger, ja. Aber guck mal, in der 88. Folge, da kann sowas ja schon mal passieren.
Ja, ich meine, trinkst du sonst kein Bier?
Das
ja
okay. Riecht auf jeden Fall gut. Ich hatte vor ein paar Tagen, das hatte ich dir geschrieben, hatte ich mal das von der Quartiermeisterin irgendwie Biopilz. Mhm. Und das hat mir richtig gut geschmeckt. Am Tag danach hatte ich ein Sterni und das hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Das war so richtig, wer trinkt sowas?
Ich, wenn ich bei dir irgendwie mal vorbeikomme und das ist letzte plurrige Angebot nee, bekomme.
Für dich gibt's das gute Berliner.
Es ist gleich plurre.
Hier ist es richtig, aber trotzdem. Same, same, but different. Mhm.
So. Hier warte das nächste Mal irgendwie eine Flasche Whisky oder so.
Gott sei Dank hat der Aldi sowas auch.
Die sind tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Ich hatte mich, wir haben Aldi Swiss hier gerade um die Ecke. Und ja, ne, da kann man.
Kein Aldi Nord.
Kein Aldi Nord, nee. Noch nicht.
Noch, kommt noch. Okay.
Und die sind gar nicht mal so schlecht, also da kann man was mit anfangen.
Das ist eine schöne Schaumkrone. Also die ist so richtig große Poren und so richtig, sieht so richtig zum Reinbeißen aus. Also es tut mir leid, dass ich jetzt hier Getränke und sowas ein bisschen verzögert
habe. Ja, beiß doch mal ins Glas rein.
Hat nicht so ganz funktioniert. Aber wie sagte, es gab mal irgendwelche politischen Witze, so ein gutes Pilz, gutes Weizen braucht 10 Minuten zum Abfüllen. Das ist jetzt halt ein gutes Märzen, braucht auch ein bisschen länger.
Ja, Märzen. Ich weiß nicht, da sind wir, glaube ich, gerade drüber gestolpert. Ich meinte eben gerade...
Weißt du, wie ich das einfach mache? Ich trinke aus der Flasche den ersten Schluck.
Ja, mach doch.
Egal jetzt.
Flaschen
ja.
Sind viel besser. Dosen sind sogar noch viel
zum
besser.
Zum Wohl.
Stößchen.
Das macht ja auch schlau. Ja. Hast du dir zur Folge vom Drosti-Podcast gehört?
Nee, habe ich nicht.
Okay, Stößchen. Mhm. Okay. Wie ist dein Cider? Dein Apfelsaft mit Alkohol?
Schmeckt wie ein bisschen zu saurer Apfelsaft. Ohne Kohlensäure. Normalerweise, also Cider habe ich kennengelernt damals in England. entweder mit dir, als wir mal in London waren, aber auch hintenrum im Cambridge Blue.
Oh ja.
Irgendwie schon im Sommer dann schönes Cider wegtrinken. Und die waren immer ein bisschen sprudeliger als das hier. Das ist sehr, sehr flach. Mhm. Sehr sauer.
Also mit mehr Kohlensäure.
Ja, ja. Also das hat fast gar keine. Es hat halt, aber es hat halt diese Säure und das zieht sich dann irgendwie so hinten im Mund so ein bisschen zusammen.
Ah, okay.
Muss schon. Muss schon. Und dein Märzen, oder man weiß es nicht.
Ich habe das auch erst, ich hatte mir zuerst die Flasche gekauft und dann habe ich sie ein paar Tage später angeguckt. Das war mir gar nicht aufgefallen, dass das dann halt da handschriftlich drauf war. Es ist wirklich interessant. Und zwar ist es drin Wasser, Hopfen und Gerstenmalz. Und im ersten Moment ist das so richtig malzig, so richtig, du denkst dir, okay, geiles Nachtischbier. Mhm. Aber dann wumst der Hopfen rein, dann wumst so richtig der Hopfen rein.
Okay.
Es ist so, ja, vielleicht, nein.
Okay.
Aber ich bin nicht abgeschreckt. Also es hat mich irgendwie so an seinen Haken gekriegt.
Oh ja.
Und es hat auch so eine schöne Spezifarbe, so ein bisschen.
Ja, oder halt wie ein bisschen sehr, sehr dick, dünnflüssiger Durchfall.
Muss ich das jetzt wirklich ächzen, um nicht mit dir reden zu müssen?
Könnte noch ein bisschen flockiger sein, um da um auf der Schiene zu bleiben, aber na gut.
War vorhin bei Freundinnen, deren Katze hat Durchfall.
Oh, schön.
Ich muss. Ah, nee, Mary ist eine Liebe. Ist eine schöne Katze.
Hatte Irad damals auch, als ich noch eine kleine Katze war.
Wir sind dann zum Obi gegangen, spontan, weil ich mir Blümchen. Nee, ich brauchte Töpfe. Die haben ja so ein paar Aloe Vera und einen Geldbaum vermacht.
Brauchen Spritzputz. Katze muss verputzt werden, damit nichts mehr rauskommt.
Und dann haben wir für die Katze so ein bisschen Katzengras gekauft. Ah, ja. Also hier, es gibt ja diesen Topf und sowas. Und dann halte ich das der Katze hin, einfach mal so hier, du. Die ist da sofort drauf abgefahren und hat ihren Kopf da drin versenkt und angefangen, dieses Katzengras zu fressen. Mhm. Ein schönes Bild.
Wir hatten, so. Warte mal, ich auf den Zug möchte man die auch mal aufspringen. Man denkt ja immer, dass Katzen Fisch eigentlich ganz gerne mögen, ne? Also zu essen. So
dieses gängige Klischee, ne?
Ja, ja.
Ja, aber guck mal, auf diese Dosen lecken die beiden bei euch schon immer also sehr gründlich aus.
Die Thunfischdosen, die werden quasi auch bis China einmal durchgeleckt. Und zwei Tage später guckt man auch nochmal, ob da vielleicht noch irgendwo ein Rest verschwunden ist. Jetzt hatte ich irgendwie letztens...
Oder wieder aufgetaucht.
Ja, man weiß es ja nicht. Jetzt hatte ich vor ein paar Tagen Fisch gegrillt. Also wirklich so einen ganzen Fisch. Und hatte den dann so ein bisschen...
Fisch halt.
Ja. Und hatte den dann so ein bisschen was hingelegt, ja. die kleine... die hat das direkt weggefressen, der andere direkt rausgewürgt,
hat er sich
nur am Geruch.
Ach, er hat es gar nicht gefressen,
Der ist hingegangen, dann gerochen.
Er hat es gerochen?
Ja, hat gewürgt.
Ach, Blul, ist ja schon süß.
Manchmal muss man Katzen echt nicht verstehen.
Naja. Falscher Fisch halt, ne? Ja, aber dir hat der Fisch geschmeckt. Du hast nicht vom Geruch gekotzt.
Ich habe den Fisch verputzt, ja.
Sehr schön. Ja. Genug der Vorrede. Also ich bin durchaus angetan von dem Bier. Aber es ist zu stark, um mehr als eins zu trinken.
Möchtest du drin baden?
Oh, jetzt kommt der Alkohol raus. Über was reden wir denn heute, mein gutster Manfred?
Versuchst du gerade drauf anzuspielen, auf die Frage, ob du in deinem Bier baden möchtest?
Ach so.
Oh Gott, das ist ja auch lange. Ah, schön.
Nee, eigentlich nicht. Wobei ich mir heute habe sagen lassen, von besagter Freundin mit der Katze, die gerne Katzengras frisst. Mhm. Es gibt so ein Monstera heißt die, so eine großblättrige Pflanze. So große grüne Blätter, die muss man wohl ab und zu mal mit einer Sprühflasche besprühen. Mhm. Dass sie, weil es Tropen und sowas, kann man irgendwie alles machen. Man kann sie aber auch mit Bier besprühen, dann wird sie wohl glänzend. Mhm. Ja. Aber um auf deine Frage zu antworten, nee.
Vielleicht sollte ich mich mal Bier besprühen, vielleicht glänze ich dann auch ein bisschen.
Das war dann auch mein Kommentar auf die Antwort.
Also du willst nicht gerne in dein Bier baden?
Nee, ich möchte nicht in mein Bier baden. Warum sollte ich das? Warum?
Naja, so in Seen zu baden, also ein Biersee, das ist eine ziemlich schlechte Überleitung. Ich hatte eigentlich eine andere Antwort erhofft.
Ja.
Aber na gut, jetzt müssen wir ein bisschen improvisieren. Wir wollen ein bisschen über sogenannte...
Du hättest doch einfach sagen können, wir reden über Zack. Aber bitte, gib dir die Schmach der peinlichen
Überleitung.
Ich lehne mich zurück.
Wir wollen heute ein bisschen über sogenannte Data Lakes reden oder so Data Stores, Data Mesh, war letztens auch, was ich gehört habe, was irgendwie unter dem Namen anscheinend geht. Aber ich glaube, der häufigste Terminus, den ich jetzt drüber gehört habe, ist halt Data Lake.
Sind das alles Synonyme für ein und dasselbe Ding?
In meinem Kopf hier.
Weil Data Store kenne ich zum Beispiel auch. Die Apps, die wir bauen, haben auch einen Data Store. Das ist dann halt die Komponente, die sich um die Persistenz kümmert.
Ja, ich glaube, in dem Aspekt ist es halt ein bisschen globaler gedacht auf die Organisation, in der du halt arbeitest.
Okay.
Oder in dem.
Ja. Was ist das? Was ist ein Data Lake Store?
Also zu meinem Verständnis ist es mehr oder weniger eine Ressource, eine Datenbank oder Infrastruktur, wo du Daten reinlegen kannst, mit Metadaten verknüpfen kannst und sie miteinander von verschiedenen Areas dann auch noch wieder miteinander verknüpfen kannst. Alles in einem großen Container, mit einer API, mit einem Weg rein. Es soll die, wie nennt man das? Single Source of Truth, also die einzige Stelle der Wahrheit darstellen.
Aber die einzige, also so ein Datengrab für eine komplette Organisation und nicht nur für eine Anwendung, sondern für, da haben dann quasi alle in dieser Organisation Zugriff drauf. Mhm. Und wenn ihr als Pharmaunternehmen, weiß ich nicht, irgendwie Studiendaten für Pharma, für Medikamente, die würdet ihr einfach da reinkippen.
Das ist die Idee, ja, genau.
Und alle können dann gucken, ah, was hat ein Aspirin so für das? Oder Voltaren? Oder.
Ja, da kommt es ja ein bisschen auf die Administration.
Comirnaty.
Da kommt es ein bisschen auf die Administration an. Also aus dem Beispiel, von dem ich jetzt gerade spreche, da kannst du verschiedene Privileges quasi setzen. Deswegen, wer was angucken darf, ob das nur bestimmte Gruppen von Leuten sind, ob das die Firma ist, ob es davon eventuell, du kannst auch zum Beispiel von dem Dataset gucken, gibt es vielleicht auch eine Version, die ich mir angucken kann, eventuell mit ein bisschen verfremdeten Daten, wenn das halt.
Also man kann es auch beliebig kompliziert machen, sozusagen. Genau. Aber so in der einfachsten Stufe ist es.
Es ist mehr oder weniger ein großer Eimer, wo alles reingekippt wird und du hast halt irgendwo dann halt noch was vorne drauf sitzen, was sie sagt, wo in diesem Eimer befindet sich das.
Aber es ist quasi, also ich habe noch so ein paar Probleme, mir das konkret vorzustellen, weil wenn ich weiß, okay, es ist quasi ein Ort, an dem alle Informationen über ein Unternehmen oder die in einem Unternehmen existieren, gespeichert werden, dann kann ich ja auch eine Own Cloud dafür nehmen oder eine Next Cloud oder wir nehmen so ein Google Drive oder sowas. Aber das ist es ja nicht, sondern es ist eine explizite Anwendung, wo du sagtest, es gibt auch eine API, wo du.
Es ist ja eine
irgendwie eine Datenbank.
Es ist ja mehr eine Komposition und aus verschiedenen Anwendungen, die wahrscheinlich das Ganze in sich möglich machen. Mhm. Zum Beispiel die Daten könntest du ja irgendwo einfach in AWS und in S3-Bucket irgendwie reinfriemeln und dann liegen die halt da. Und du merkst ja dann einfach nur, okay, diese Daten liegen in S3-Bucket 1, 2, 3, 4, 5, bla bla bla. Und hast es dann halt irgendwo anders drin mit den Metadaten zusammen verknüpft. Mhm. Und dann hast du noch irgendwelche Python-Clients oder irgendwelche APIs da drumherum. Also es ist ja ein Konvolut an verschiedenen Tools, was da mal reinspielt.
Aber alles hinter einer, alles, also die, ich als UserIn der Datenbank sehe oder dieses Data Lakes, gehe da dann über einen Browser rein oder habe dann halt irgendwie meinen API-Client. Aber es ist quasi
alles hinter,
einfach ein.
Hinter einer Wand quasi versteckt, ja.
Okay.
Und
entwickelt ihr sowas selber oder gibt es da vorgefertigte Lösungen?
Es gibt verschiedene Ansätze davon, wo ein bisschen umgeführt wurde, das eventuell extern, aber auch intern und anscheinend gewinnt intern, sagen wir es mal so, um da jetzt nicht zu viel zu sagen.
Ich kann es mir schon denken. Sehr schön.
Und das hat natürlich.
Warum will man so?
Hat natürlich Vor- und Nachteile, weil sowas braucht dann halt natürlich seine Zeit und ist dann natürlich nicht direkt ready. Ich meine, klar, es ist dann, wenn man halt gewisse Features braucht, das braucht dann halt Zeit. Und wenn du halt in der Organisation bist, sagen wir mal, in der Größenordnung 100.000 plus, dass da von verschiedenen Wegen dann irgendwelche anderen Anfragen rankommen und das halt irgendwie alles zu filtern, auf einen Nenner zu bringen, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, dass du alle irgendwie so ein bisschen pleasen kannst, ist halt recht schwierig. Aber da kommen wir dann, glaube ich, eher so auf noch was ich später gerne noch erwähnen möchte. Aber ja.
Die Intention davon ist, dass man das irgendwie transparenter macht.
Genau.
Und dann vielleicht auch so interessante, so, ah, neue Perspektive, das haben wir in unserer Abteilung noch gar nicht gesehen. Dann guckt halt eine andere Abteilung da drauf und findet dann irgendwas Neues oder so.
Genau.
Man hat quasi so einen Riesenberg von Daten und erhofft sich davon, indem man da einfach nur drauf guckt, neue Erkenntnisse.
Mhm. Also in dem speziellen Beispiel ist es zum Beispiel, du kannst eigentlich alles reinschicken. Also es gibt ja jetzt nicht irgendwie nur von wegen TSV-Files, CSV-Files oder was weiß ich. Es ist komplett egal.
Da gibt es dann quasi einen Daten-Upload, wo du Daten in unterschiedlichen Formaten hochladen kannst. Sind die normalisiert? Also müssen diese Daten
in bestimmten... Das kommt komplett auf den Besitzer der Daten an. Und da kommt vielleicht ein bisschen mehr so konzeptionell wahrscheinlich was dazu.
Alles in der
vielleicht ist so, mache ich mir den irgendwie aus dem Ganzen so ein bisschen Sinn. Ich arbeite daran nicht, ich bin eventuell einfach nur ein bisschen an die User davon. Erstmal alles reinkippen und dann gucken, was passiert. Um ein Problem erstmal in ein anderes Problem erstmal zu lösen, das gibt halt in Organisationen, also auch damals am DKFZ oder auch im EBI gibt es zig Gruppen. Zig verschiedene Datenbanken, zig verschiedene Sachen, wie du an Daten wie rankommst. Und das Problem erstmal komplett wegzuschaffen.
Weil einfach alles auf einem Haufen
liegt. Und dann hat die Organisation erstmal alle Daten wieder bei sich, ohne dass da irgendwelche kleinen Postgres-Databases irgendwo laufen, die man irgendwo aufgesetzt hat, irgendein Student oder so, oder Studentin oder hier und da. Mhm. Ist alles da drinnen. Und dann kannst du ja hinterher gucken, okay, womit dealen wir hier? Was für Files haben wir hier? Mit welchem Metadata sind wir hier unterwegs? Und dann kannst du ja wahrscheinlich irgendwann den nächsten Schritt daraus gehen und versuchen, das dann irgendwie zu normalisieren.
Ich muss gerade an Confluence denken. Und zwar, ich durfte so App-Videos für eine Kundenfirma machen. Also wir entwickeln eine App für die entwickeln das Backend. Mhm. Also zwei Firmen arbeiten zusammen. Kann ich vielleicht auch irgendwann mal verlinken, die Videos, oder zeige ich dir mal. Mhm. Die haben halt eine Hausschriftart.
Typografie.
Ja, also es ist, ja. Sie haben aber auch ein firmenweit offenes Confluence. Also sie sind da sehr transparent unterwegs. Mhm. Und das hatte sich irgendwie bei mir im Hinterkopf. Und dann dachte ich mir, klar, also so, wenn du dann schon irgendwie diese Tafeln oder Titel in dem Video, das sind nichts anderes als PDF-Dateien. Naja, keine Ahnung, da habe ich halt einfach eine PDF-Datei rein. Die Animationen sind dann mehrere PDF-Dateien. Das ist alles so ein bisschen hemdsärmlich. Aber ich dachte mir, okay, das wäre ja schon irgendwie cool, wenn die so die Corporate Identity von dieser Firma so ein bisschen zumindest daran angelehnt sind. Dafür brauche ich die Hausschriftart. Was mache ich? Ich gucke mal im Confluence und suche mal irgendwie nach Font, nicht mehr und nicht weniger. Und das hat halt auch irgendwie schon viel geholfen. Also ich würde es nicht eher als Data Lake bezeichnen, weil da eben nur ein Bruchteil alles von diesen ganzen Sachen drinsteht. Das meiste ist bei denen immer noch in irgendwelchen Köpfen drin. Ist natürlich geil, wenn dann Leute in Mutterschaftsurlaub gehen. Aber so daran muss ich gerade denken, dass du quasi einen Ort hast. Deswegen fragte ich vorhin auch, hier kannst du auch eine Nextcloud oder sowas dafür nehmen. Aber wichtiger ist dann ja viel mehr, dass du die Daten wieder auffindbar hast.
Genau.
Und das geht über die Metadaten wahrscheinlich, wenn du keine
Inhalte gemacht hast. Ja, genau. Also da ist auch der nächste Punkt, dass man halt guckt, man nimmt sich ein paar verschiedene Teams bei uns jetzt zum Beispiel und zieht sich ran und guckt, wenn ihr Metadaten habt, was packt ihr rein? Und dann zu gucken, wie kann man das am besten irgendwie angleichen, dass da eine gewisse Syntax irgendwie auch dabei ist, dass man das auch irgendwie verständlich machen kann. Und so geht es dann quasi über die Metadaten. Und da gibt Versionierung, es ist dann auch zum Beispiel ein Problem, was dazu kommt, weil wir haben ein Dataset, kann sich irgendwann noch updaten und was passiert dann eigentlich damit? Aber die
alte. Benutzt ihr Git dafür? Also, Entschuldigung, wenn ich dir da so reingrätsche, aber wie macht ihr Versionierung? Oder wie machen deine Kollegen Versionierung?
Die Versionierung halt von einem Dataset ist halt in dem Moment halt so geregelt, dass wir haben vor Jahren mal unser eigenes Registry, also eigentlich unseren eigenen kleinen Data Lake mal gebaut. Wo du halt eine Datenbank hatten, die Metadaten gespeichert hat, und dann hat irgendein File-System haben wir da halt diese HDR-File-Files gespeichert. Und gibt's eine neue Version, das weiß dann halt die Datenbank, okay, dieses File ist der, ist die neue Version von dem File und so rum. Das ist halt, wie die Versionierung funktioniert. Das hat nichts mit Git zu tun.
Und ja, aber wenn die User in diesem Data Lake selbstständig Daten aktualisieren können.
Na, das ist nochmal, also da geht nichts zu tun. Das ist halt noch ein bisschen andere Custom Logic.
Aber nee, meine Frage ist, warum benutzt ihr denn nicht Git? Oder ein Versionskontrollsystem, das es schon gibt? Also ich vermute, ihr baut das einfach selber.
Ja. Also keine Ahnung, warum die kein Git benutzen, aber Tatsache ist halt einfach, dass sie halt einfach nur Inkremente davon aufbauen und dann halt aber auch sagt, du kannst zum Beispiel aber auch, das ist jetzt wahrscheinlich ein relativ spezifisches Feature von diesem Data Lake, du kannst sagen, hey, lass mich mal Version 5 auf eigentlich Version 3 schrauben und dann kommt hier eine neue rein, die ist jetzt 5 und dann um einfach ein bisschen Flexibilität zu haben, weil einige Sachen eventuell nicht immer glatt laufen am Anfang.
Weißt du, also es tut mir leid, wenn ich dich jetzt einfach so richtig auswringe wie ein Schwamm. Weißt du, ob es da schon irgendwelche neuen Erkenntnisse gab oder ist das einfach erstmal so ein groß angelegter Versuch?
Die Erkenntnisse regen sich hauptsächlich derzeit um die Metadaten. Also da gibt es halt sehr, sehr viel Gespräch, weil im Endeffekt ist das ja der Dreh- und Angelpunkt, um die Daten irgendwie wiederfindbar zu machen. Und dass man da halt eine gewisse Syntax festlegt, was weiß ich, Projekt und dann so und so und so und so, das quasi so ein JSON-Format, dass man sich da durch navigieren kann. In der UI. Und dass gewisse Felder einfach auch gleiche Werte benutzen. Also, dass nicht jeder, es gibt zum Beispiel sogenannte Standards. Der eine, also es gibt Gold, Silber und Bronze Standard von der Qualität der Daten. Dass der eine nicht einfach Bronze schreibt und der andere, was war das denn? Bronze auf Englisch? Bronze? Weiß ich gar nicht. Also, nicht einfach.
Wahrscheinlich.
Ja. Nehmen wir mal Silber und Silver oder groß geschrieben, klein geschrieben oder so weiter. Es lässt sich ja mit so ein bisschen anderen Sachen ein bisschen weiterspielen mit so Bindestrichen, Unterstriche, groß geschrieben, klein geschrieben, Camel Case und so weiter und so fort. Dass man so gewissen.
Also ihr vereinheitlicht erstmal Metadaten.
Im Endeffekt, ja. Und im gleichen Abendzug halt ein bisschen testen, wie sich denn unsere Daten in deren Ökosystem auch wieder ranziehen lassen und dass wir sie dann quasi wieder benutzen können, weil die Idee wäre quasi, dass unsere komplette Dateninfrastruktur in so einem eigenen Team dann ja eigentlich mehr oder weniger verschwindet und du bist ja eigentlich noch Submitter und Consumer. Du hast dieses Infrastrukturding von den Daten, das überlässt du ja dann quasi den anderen Leuten. Und optimal wäre das ja dann quasi, wenn du dann einfach sagst, okay, hello, Data Lake REST API, Data Lake Python Client. Hier ist meine Anfrage. Dankeschön. Und hier auf geht's.
Benutzt ihr das nur für, ich sage jetzt mal, wissenschaftliche Daten oder Forschungsdaten? Oder sind da auch Organigramme, Handbücher, wie die Firma halt funktioniert, gespeichert?
Ich bin der Meinung, dass es nur wissenschaftlich derzeit ist.
Okay. Also nicht wie dieses Confluence, was ich vorhin meinte, nee. Wo ich auch mal gucken kann nach. Okay.
Wieso?
Okay.
So gut später auf, weiß ich nicht.
Ja, das kann sich auch noch ändern.
Und da sehe ich dann teilweise echt schon so ein bisschen den Problempunkt, dadurch, dass es, also wie man die Daten wieder rausbekommt. Weil dadurch, dass es halt teilweise alles sehr, sehr generell gemacht ist und du ja selber dann teilweise noch sehr, sehr viel Optimierung noch irgendwie hinten drauf auf deiner Infrastruktur normalerweise hattest, ist eigentlich alles weg. Weil du eigentlich nur die Daten wieder bekommst und das Liefern der Daten in dem Sinne dauert dann teilweise ziemlich lange.
Also wenn, also mal angenommen, du hattest vorher eine Datenbank, wo irgendwelche Krebsforschungsdaten drin waren. Die sind jetzt halt in den Data Lake gewandert und du müsstest quasi den Data Lake Data Lake, den Data Layer deiner Anwendung umschreiben, dass er nicht mehr deine Datenbank benutzt, sondern dann halt an diesen Data Lake geht.
Naja, im Endeffekt, was du halt machen musst, muss halt irgendwie exportiert werden, dann sogar im Optimalfall in ein sogenanntes Parquet-File, sowas ähnliches wie HDF5, wir hatten es mal drüber gehabt.
Ah, ja, ich erinnere mich.
Aber Apache, ne? Ich glaube schon, ja. Im Endeffekt aber auch nur nichts anderes als ein Data Frame. Und da dann halt alles irgendwie wieder zum Laufen zu bringen, außerhalb der Datenbank, ist halt ein bisschen schwierig und so weiter und so fort. Vor allem, wenn du nicht direkt von einem eigenen Filesystem liest, sondern du gehst dann halt erst zu dem Data Store, der Data Store redet zu AWS, AWS liefert zurück aus irgendwelcher Zone.
Ja.
Dann kommt das dann irgendwann ja. irgendein REST-Service zurück, was vorher irgendwie direkt vom Filesystem gelesen wurde. Und
dann fällt AWS aus.
Irgendwie sowas in die Richtung. Und da sehe ich so ein bisschen, dass das die Problematik, wo wir uns dann irgendwie auch selber wiederfinden, dass wir eigentlich was hinten raus aus der Intention passiert, alle unsere Daten bar reinzuschieben, was ich komplett richtig und wichtig finde, dass es einfach alles da ist und wiederfindbar ist, dass wir uns danach eigentlich wieder dabei erwischen, die Daten rauszuziehen in eine andere Datenbank und von unserer Datenbank dann wieder weiter zu surfen.
Da hindert euch ja niemand daran.
Richtig.
Also ihr könnt ja trotzdem, es ist halt, ihr hattet vorher eine Datenbank, die ihr dann halt, die irgendwie mit der Anwendung gearbeitet habt.
Mhm.
Die müsst ihr jetzt umbauen, aber ich meine, ihr könnt ja genauso gut einfach irgendwie einen Adapter hinten dran bauen, der die Daten regelmäßig aus und in den Data Lake holt und zieht.
Nee.
Oder reinkippt und dann trotzdem weiter abgekapselt auf seiner eigenen Datenbank arbeitet. Also ich finde, das fühlt sich so massiv overengineert an. Und ich stelle mir das gerade deswegen vor, weil wenn du unterschiedliche wissenschaftliche Daten hast, und klar, es gibt irgendwelche Standards oder Dateiformate, wie eben dieses HDF5 oder das Parquet, was du erwähnt hattest, oder CSV oder TSV oder was auch immer. Aber wie willst du das so, weiß ich nicht, so standardisieren, so normalisieren, so normieren, dass du für unterschiedlichste Anwendungen, für unterschiedlichste Dateiformate, dass du da quasi ein Schirm drüber spannst. Also das ist so.
Nee, ich finde es auch ziemlich schwierig, in meinem Kopf einzufassen. Ich finde die Frage recht interessant. Aber
auf jeden Fall. Ich glaube, ich kann mir das gar nicht so gut vorstellen, vielleicht weil mir der Hintergrund fehlt, dass diese Hoffnung, dass du nur weil du alles auf einen Haufen leerst und dann vielleicht auch Big Data und sowas drüber laufen lassen kannst, so schnell neue Erkenntnisse gewinnst. Vielleicht weiß ich da auch einfach zu wenig über Big Data und AI und Kladderadatsch.
Da habe ich auch keine Ahnung.
Aber so alleine nur, weil ich habe riesengroße Lego-Kisten, 4 Stück.
Mhm.
Und ich schmeiß die alle auf einen Haufen. Und dann wühle ich da so ein bisschen drin rum und dann fallen mir neue Baupläne für Lego-Skulpturen ein. Okay, also wenn das funktioniert, geil.
Aber bin ich halt auch komplett überfragt. Ich rede halt eigentlich auch so mehr oder weniger von der Leber weg und von weh. Das einzige oder das Problem, mit dem ich gerade so ein bisschen zu kämpfen habe mit dem ganzen Schemata, ist halt dieses, wenn ich meine vorige Infrastruktur quasi aufgebe, alles da reinschieben muss, um dann hinterher mir neue Infrastruktur hinten raus bei mir wieder aufzubauen, weil ich die Daten dann quasi aus dem DLAG rausziehe.
Aber die Idee ist ja, dass du sie nicht bei dir speicherst, sondern mit dem Data Lake direkt kommunizierst.
Ich muss sie mir trotzdem irgendwie rausziehen, weil ansonsten kriege ich die Performance überhaupt nicht in den Griff.
Egal.
Ja. und wir müssen eventuell zum Beispiel auch noch irgendwie Kalkulationen machen, weil dann geht es darum, dass wir das Dataset und das andere Dataset miteinander vergleichen müssen. Das heißt, da muss irgendwelche Aggregations gemacht werden. Das kann ich jetzt nicht alles in den Data Lake reinpumpen.
Wie verhindert ihr irgendwie, dass Fremddaten aus dem Data Lake in einem anderen Format in eure Anwendung reinkommen?
Ja, in dem Sinne, dass wir halt einfach auch nochmal ein anderes Registry quasi selber fahren müssen, um zu überwachen, welche IDs wir da eigentlich reingeladen haben. Beziehungsweise.
Also ihr habt auch noch das Problem der Synchronisierung, dass die Daten in eurem kleinen privaten Datensee identisch sind mit denen im großen Datensee.
Jein, ja. Das Problem ist ganz einfach, dadurch, dass jeder hat was irgendwie. Ich bin, sagen wir mal, als wenn ich jetzt der Uploader bin, ich weiß, welches alle meine Files sind. Aber in einem Team ist ja meistens nicht nur einer, das sind ja verschiedene Leute. Und meistens hast du für sowas ja einen Admin-Account, der irgendwie Sachen hochlädt oder so. Also ein Sys-Account, System-Account.
Ja.
Und du möchtest ja aber auch teilweise genau wissen, okay, dieses Dataset gehört zu dem Item im Data Lake.
Ja.
Und da müssen wir halt selber noch das ganze Ding zwischenspeichern, weil ansonsten kriegen wir das Mapping gar nicht hin.
Es riecht auch so ein bisschen nach einer politischen Entscheidung, so von wegen, alle Daten in dieser Firma, alle wissenschaftlichen Daten müssen zusammengekommen und uns sind die Folgen davon erstmal egal, wir nehmen das in Kauf, weil wir eben diese Hoffnung haben.
Ja, ist ja aber auch, ich meine, grundsätzlich finde ich das nicht falsch, ich meine, selbst wenn man damit so ein bisschen was anstellen kann, dann ist ja schon okay. Aber auf der anderen
Seite,
ist halt, wenn du halt auf der anderen Seite alles andere, was reingeflossen ist oder was vorher da war, irgendwie abschaltest, ist jeder ja quasi auf einmal von dem Ding quasi abhängig.
Ja, richtig. Ist quasi nicht nur dein Single Source of Truth, sondern auch dein Single Point of Failure.
Ja, aber sobald ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ich muss jetzt wieder Daten rausziehen, weil ich irgendwelche Aggregations machen muss. Heißt, ich mache eine neue, keine Ahnung, Document, MongoDB Instance auf, klatsche da irgendwelche Daten rein, weil ich die dann hinterher irgendwie rausziehen möchte. So, jetzt ist es aber schon wieder die Single Source of Truth, weil ich habe jetzt ja auch noch eine andere Source of Truth geschaffen.
Ja, wo du gerade MongoDB sagst, das war auch das, was mir vorhin durch den Kopf geht. Gerade, das ist ja der riesengroße Vorteil von NoSQL-Datenbanken, dass du deine Daten nicht normieren musst oder normalisieren musst, sondern dass du schmeißt da einfach alles rein und kriegst dann halt einfach wieder zurück.
Ja.
Warum habt ihr euch nicht einfach eine riesengroße MongoDB dahingestellt?
Das weiß ich nicht. Im Endeffekt, was das Ding halt quasi macht, ist ja eigentlich nur, das Hauptding, ja, Files in irgendwelchen Formaten halt zu speichern.
Mhm. Ja, dann, beziehungsweise die Metadaten dazu, der Rest liegt dann auf irgendwelchen AWS und dann, keine Ahnung.
Bei dem Rest mich halt auch teilweise überfragt, aber es ist halt sowas, was mich halt dieser Tage ziemlich viel überkommt, weil ich habe in den letzten 3, 4, 5, 6 Wochen sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, Sachen da reinzuladen und wieder rauszuziehen. In verschiedenen.
Okay, also du arbeitest auch schon direkt damit und baust eure Anwendung jetzt so, um dass sie halt eben Daten aus diesem Data Lake zieht. Ja,
und deswegen kommt dann auch der Schmerzpunkt, dass ich jetzt noch eine weitere Datenbank aufbauen muss, eine eigene wieder, um die Daten wieder rauszuziehen.
Das heißt, eigentlich hat dieser Data Lake für dich bisher überhaupt keine Probleme gelöst, sondern nur jede Menge Arbeit verursacht.
Eventuell könnte man das so sagen.
Könnte man.
Ne, es ist schon ganz cool zu sehen, wie sowas funktioniert, aber und ich glaube, das macht auch ganz viel Sinn für einen gewissen Ansatz von Daten. Aber ich kenne mich halt auch so ein Stück weit leider aus, was heißt leider, in Bioinformatik. Und wie sich diese
Wie sich diese
Gruppen teilweise organisieren und das halt, weißt du, da ist der Norbert, da ist der Manfred. Und die machen beide das Gleiche, kriegen es aber komplett auf die Kette, ein anderes Interface, also ein anderes Layout für ihre Daten dahin zu bekommen.
Ja, das ist falsch. Das von Norbert ist richtig.
Ja, wahrscheinlich dann, ja. und das ist halt, glaube ich, ein echt schwieriger Punkt. Damals, als ich noch im EBI war, gab es eine große Initiative von wegen Data Standardization, also dass man halt die Sachen halt irgendwie zusammenbekommt, dass man ein einfaches Format hat für diese Daten.
Das würde ja so ein Riesen, also das könnte ja den Vorteil bei so einem Data Lake richtig ausspielen, dass du dann halt irgendwie alles in dem gleichen, ähnlichen Format hast.
Ja, ähnlich reicht ja.
Und ich meine, spätestens die Metadaten müssen alle vergleichbar sein oder durchsuchbar.
Ja, aber es geht, ich gehe mal da stark von aus, dass ja irgendwann solche Fragen kommen, von wegen, sagen wir, von der einen Gruppe und von der anderen Gruppe, die eigentlich nichts mehr zu tun haben, können wir irgendwas finden, was da miteinander vereinbar ist oder wo die irgendwelche Überlappung haben?
Ja.
Das ist ja, glaube ich, der Hauptpunkt, Ja, wenn man sowas macht. Ja.
Der Hauptpunkt für mich, einen Podcast mit dir zu machen, ist eigentlich neues Bier zu trinken. Und
dann trinkst du nicht mal jedes Mal Bier, du Perner.
Ein neues Getränk, Entschuldigung.
Und deins ist leer?
Ja, also meins ist leer.
Meins auch.
Schade. Zum Glück. Also mir ist das irgendwie immer noch zu schwammig. Also ich kann mir jetzt mehr darunter vorstellen, als an einem Data Lake. Das ist halt eine riesengroße, ich vermute, Webanwendung, wo du versuchst, alle Daten, in dem Fall jetzt wissenschaftliche Daten, in eine Anwendung irgendwie reinzuschmeißen und durchsuchbar zu machen.
Mhm.
Und dann halt vielleicht hinterher irgendwelche Analysen darüber laufen zu lassen. Aber so, ja, weiß ich nicht. So ein bisschen wie Blockchain, so ein Buzzword-Bingo.
Nee.
Aber ich sehe nicht, dass das ein konkretes Problem löst, sondern jedes Problem, das du mit einer Blockchain lösen kannst, kannst du auch mit irgendeiner scheiß Datenbank lösen. Ja. Dafür musst du keinen Blockchain-Scheiß machen.
Ja, im Endeffekt kommt es wahrscheinlich wirklich sehr, sehr viel drauf an, auf die Metadaten. Ich meine, was du im Endeffekt ja auch draus machen kannst, ist ja, dass irgendwelche zum Beispiel irgendeine andere Gruppe oder eine neue Gruppe von einer Firma sagt, von wegen, wir holen jetzt alle Daten, die das Projekt oder was weiß ich immer, das Feld so und so haben, die diesem irgendwelche bla 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 Proteindaten haben, sagen wir es mal so. Das sollte ja in den Metadaten ersichtlich sein.
Ja.
Und das heißt ja nicht nur, dass die eine, also wenn ich jetzt zum Beispiel in Oncology arbeite, also Cancer Research, heißt es ja nicht, dass wir die einzigen sind, die irgendwie Protein und hier und da irgendwas tun. Es gibt ja andere, auch andere Disease-Bereiche. So, und dass man dann halt irgendwie alles zusammen dann irgendwie eine neue Plattform oben drauf baut. Irgendwie sowas.
Aber das kannst du ja auch machen, ohne dass alles in einen großen Datensee kommt, sondern ich meine,
die Leute auch mit reden.
Die Daten sind ja eh in dem Unternehmen. Eben. Das Einzige, was ja fehlt, ist quasi eine Übersicht, wo welche Daten sind und wie welche Daten ansprechbar oder abrufbar sind. So, das heißt, wenn du zwei Gruppen hast, die jeweils eine eigene Anwendung haben, wo jeweils eine eigene Datenbank hinten dran steht, dann machst du einfach eine Confluence-Seite auf und sagst, Gruppe Cancer Research 1, diese Datenbank, hier ist die Dokumentation. Gruppe Cancer Research 2, diese Datenbank, hier ist die Dokumentation. Dann kann man natürlich einfach hingehen und wenn man sich denkt, ich interessiere mich dafür, so vielleicht finde ich mal Gemeinsamkeiten raus. Naja, meine Güte, dann schreib dir halt eine Anwendung, du hast die Zugänge zu beiden Datenbanken, fertig. Das scheint ja so das Hauptding zu sein, dass man bei einem Data Lake irgendwie eine Übersicht über alle Daten haben möchte.
Mhm.
Und das kann man ja auch irgendwie anders machen. Also ich bin...
Ich weiß nicht, ob ich hier Confluence benutze.
Ich weiß es nicht, ob es der richtige Weg ist.
Ja.
Ja, stattdessen baut man eine riesengroße Webanwendung selber.
Cool. Ja,
ich
glaube, die Webanwendung ist gar nicht mehr das große Problem. Ich glaube, der Rest ist einfach die komplette andere Infrastruktur hinten drin. Die
Webanwendung ist... Man baut sich ein Ding.
Pipifax.
Ja.
Und wenn du da dann zum Beispiel, da kannst du vielleicht ein bisschen agnostischer dazu arbeiten, wie welche Felder du. Confluence ist sehr schön für einige Sachen, aber für andere Sachen, da krieg ich Probleme mit.
Ja. Wie war dein Cider, dein Appleboy?
Sehr flach.
Das hattest du auch letztes Mal schon, ne? Ein sehr flaches Getränk.
Das hier meinst du, das Nautus?
Ja.
Meine kleine Kollektion hier. Also es war, diese Säure war nachher eher so eine sehr, sehr dumpf, säure, süße, keine Ahnung, wie man das am besten beschreiben sollte. Jetzt aber auch nicht übermäßig. Ich hätte mir ein bisschen mehr...
Aber es hat doch nach
Apfel... Ja, es hat nur nach Apfel geschmeckt, aber ich hätte mir ein bisschen mehr Kick gewünscht. So ein bisschen mehr...
So im Sinne von mehr Würze oder mehr Alkohol oder mehr...
Nicht unbedingt Alkohol, aber halt entweder ein bisschen mehr von... Es hält sich ja selber für dry-hopped Apple Cider. Dass da so ein bisschen mehr von dieser Trockenheit, also so ein bisschen was mit reinkommt. Ja. Die haben nur ein paar andere, vielleicht werde ich mich da nochmal dran versuchen. Und selbst so?
Ja, ich meine, wenn da eins zwischendrin mal flöten geht, aus deinem Kühlschrank verschwindet, das ist ja, war ja auch nicht das erste Mal, dass wir Getränke kaufen, die wir dann nicht für den Code-Stammtisch benutzen.
Bei dir?
Um auf deine Frage zu antworten, Es ist immer noch, also es ist ein sehr kräftiges, sehr würziges Bier gewesen. Ich habe auf eine gewisse Art und Weise Gefallen daran gefunden, aber ich glaube, das ist eher so wie Mate. Musst du auch mehrmals trinken. Das erste Mal schmeckt es furchtbar, dann wird es ein bisschen besser, dann wird es ein bisschen besser und irgendwann, naja, ersetzt du dein Blut durch Mate. Am Anfang war es ja sehr, sehr malzig und dann ballerte der Hopfen rein und ich hab den Eindruck, dass ich mich an den Hopfen eher so ein bisschen gewöhnt habe. Also zwischendrin dachte ich mir dann, oh, jetzt schmeckt das eher so malzig und so diese bitteren Hopfenaromen im Abgang, die sind nicht mehr so schlimm, so stark wie am Anfang. Mhm. Und alleine dadurch, dass sie halt dieses Etikett handschriftlich beschrieben haben, so total amateurhaft, es ist einfach grundsympathisch. Und du hättest garantiert auch deine Freude daran. Mhm. Aber sorry, für dich gibt's hier nur Berliner Pilsener.
Naja, schauen wir mal.
Hausrecht.
Schauen wir mal.
Hausrecht. Kannst du dein eigenes Bier mitbringen.
Wenn ich hochfahren sollte, kann ich über Schwetzingen fahren, dann bring ich mir mein eigenes Wälde mit. Kriegst du nichts von
da. Ja, als ob das so. Will ich auch gar nicht. Kriege ich auch hier. Aber gut, dann lass es uns packen. Dann gehen wir gleich in die Retro-Review.
Krank.
Um Gottes Willen. Nee, also um vielleicht noch ein abschließendes Wort zum Data Lake zu verlieren. Du wirst ja wahrscheinlich noch ein bisschen da sein und dann kannst du ja mal berichten, ob sich die Hoffnungen erfüllt haben.
Ja.
Oder ob ihr jetzt wieder weggeht und dann halt, weiß ich nicht, irgendwas anderes macht.
Ja, es war, wie gesagt, das war jetzt mehr so gemeint, als so. Ich bin gerade in so einer Situation, versuche so zusammenzufassen, was das für mich ist und wie ich das sehe.
Mhm. Palantir baut Gotham. Das scheint ja so eine Datenbank für Bullen zu sein. Und ich glaube, das geht auch so ein bisschen in die Richtung, dass du da einfach Daten reinfütterst und dann macht die Software irgendwie Magie und diese Magie und gewinnt neue Erkenntnisse und diese Magie baut ihr aber nicht da rein, ne? Sondern bei euch ist das einfach nur so ein Datenhaltungsding.
Die Magie wäre im Zweifelsfall von irgendwelchen Leuten, die bei uns irgendwas von Machine Learning und AI wissen würden.
Genau, aber ihr müsstet das quasi selber, würdet das selber bauen.
Ja, ich meine, wir haben mal Sachen mit Palantir gedöns gemacht, aber das hat damit überhaupt nichts zu tun.
Okay, dann war das einfach so ein falsches. Okay, dann vielen Dank für deinen Bericht.
Bitteschön, und jetzt zurück nach Mainz.
vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann unterstützt uns gerne auf Steady oder schickt uns Geld per PayPal. Mhm. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr Fragen habt, erreicht ihr uns auf Twitter unter @codestammtisch oder per E-Mail an hallo@codestammtisch.ch. Wir freuen uns über gute Bewertungen bei iTunes. Ich gucke ja gelegentlich rein und denke ich mir, ha, schön, da hat wieder jemand Sterne vergeben. Wenn ihr zu Gast in unserem Podcast sein wolltet, wir haben da jetzt schon, demnächst wird es vermutlich mal wieder eine Folge mit Gast geben, dann kommt auch gerne auf uns zu, das Thema bestimmt ihr. Wir nehmen euch dann bei der Hand und das wird dann halt ein sehr entspanntes Ding. Wir haben Erfahrung mit Gästen. Habe ich irgendwas vergessen?
Nö. Anrufbeantworter ist kaputt, insofern passt das.
Stimmt. Aber das müsste man irgendwann mal aus den ganzen alten Podcast-Folgen rausnehmen.
Muss man nicht.
Kann man auch drin lassen.
Deswegen,
würde ich mal.
Gibt es ja immer neue Folgen, da kriegt man ja auch geklärt. Deswegen, Leute müssen sich ja auch ein bisschen auf Stand halten.
Aber dann sage ich mal vielen Dank fürs Gespräch, vielen Dank fürs Zuhören.
Danke dir.
Die nächste Folge kommt dann wie üblich in 2 Wochen raus.
Mhm.
Ich habe dich unterbrochen.
Ich wollte nur sagen, danke dir, danke euch.
Bis zum nächsten Mal.
Und Prost.
Prost.
Das war der Coach-Stammtisch mit Max und Nathan. Jetzt den Podcast abonnieren und nie mehr eine Ausgabe verpassen. Und wenn ihr uns auf Steady unterstützt, haben wir neben längeren Folgen auch noch ein kleines Dankeschön für euch. Alle Infos auf unserer Homepage unter www.coachstammtisch.de.